Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code TALK10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige, Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Tok, tok, tok und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des HR Tech Talk. Und eins kann ich jetzt versprechen, heute wird es, glaube ich, nerdy, weil mir gegenüber sitzt jemand, der tatsächlich absolut nerdy ist und zwar im absolut positiven Sinn. Wir kennen ihn alle. Ich mache es mal ein bisschen spannend. Vielleicht könnt ihr mal erraten, wer es ist, wenn ihr noch nicht gelesen habt, den Titel des Podcasts. Er hat promoviert, er hat ein People-Tech-Startup mitgegründet. Mittlerweile ist er ein Industrieunternehmen. Er brennt für die Themen People-Tech, People-Analytics und versucht, diese in die aktuelle Lebens- und Arbeitswelt zu übertragen. Und wir nennen ihn liebevoll unseren KI-Buddy, der HR Tech Knight, weil da war er schon mehrfach und hat Vorträge gehalten. Und somit herzlich willkommen. Hi Daniel.
Hi, Michael, schön dich zu hören. Schön dabei zu sein. Nee, absolut. Danke für die lieben und warmen Worte. Das ist so eine sehr gute Rundum-Charakterisierung. Kürzer kriege ich das auch nicht hin. Ja. Absolut. Also, wie du richtig sagst, ich brenne dafür. Und ich denke auch, heute wird es vorsichtig nerdy, ja.
Ja, das ist cool. Was neu ist tatsächlich zu den letzten Malen, wo wir uns getroffen und gesehen haben. Wir sehen uns ja seit langem mal wieder, auch wenn es Video ist. Du hast einen Blog. 9 HR-Datenliebe.de, den wollen wir gleich mal jetzt schon ins Rennen schmeißen. Da hast du auch ziemlich ausführlich zu dem heutigen Thema, nämlich Metaverse, gebloggt. Das kann ich jedem ans Herz legen. Zum einen, zum anderen natürlich dein Blog insgesamt, den auf jeden Fall auch folgen. Jetzt glaube ich, gibt es gar keine große Einleitung zu diesem Thema. Auf einmal gab es eine Keynote von Herrn Zuckerberg, der dann 80 Minuten gesprochen hat und dann war die Internetwelt eine andere, würde ich mal sagen. Und dann ging auch das Philosophieren los. Jetzt gibt es im HR so 4-5 Artikel zu diesem Thema. Außenrum auf den Tech-Blogs gibt es natürlich noch viel, viel andere und noch YouTube-Videos. Und jetzt kassieren jetzt schon unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema Metaverse. Was ist denn das? Gibt es das jetzt schon? Gibt es das nicht? Ich stelle jetzt schon fest, dass alle Leute, die mit Augmented arbeiten, Metaverse sagen. Ich glaube, es ist nach wie vor das Internet und so weiter und so fort. Drum, Daniel, mal so eine korrigierende, vielleicht strukturierende, sortierende Einleitung von dir. Was ist denn dieses Metaverse überhaupt? Und wo kaufe ich das?
Sehr gut, ja, kaufen kann man es tatsächlich, zumindest den Zugang, ja. Unter anderem je nach Anbieter. Ja, du sagst das schon ganz richtig. Also das ist so ein bisschen wie so alle, die mit Machine Learning ein bisschen was machen, machen auch KI. Ja. Automatisch. Ja. Ne? Also das ist auch jetzt so, jeder, der irgendwie was mit Virtual Reality, Augmented Reality macht, springt natürlich jetzt auf diesen Hype-Train auf. Ja. Gar keine Frage, insbesondere wenn so ein großes Unternehmen sich auch noch umbenennt und so ein gehyptes Unternehmen sich umbenennt zu einer Unternehmensgruppe, muss man jetzt quasi sagen. Das ist schon ein relevanter Wandel. Und ich hoffe, wir können heute auch davon so ein bisschen überzeugen, dass das tatsächlich nicht einfach irgendein Hype ist. Also es gibt viele Hype-Themen und es gibt auch einen Hype um dieses Thema herum. Aber der Kern dieser technologischen Veränderung, die hier eingeläutet wird, ist wirklich substanziell. Okay. Das Metaversum würde ich trotzdem als solches, wie es in voller Ausbaustufe beschrieben ist, als Vision bezeichnen. Auf dem Weg in diese Vision befinden wir uns. Und ich glaube, dass da so ein Unternehmen wie Facebook und auch andere, die da vorher schon dabei waren, einfach sehr früh mal einen Pflock in den Boden hauen wollten und sagen wollten, wir begeben uns jetzt auf diese Reise in diese Vision. Und deswegen benennen wir uns schon mal um und das ist jetzt wirklich unser Commitment dahin, um auch zu zeigen, wie substanziell man an diese Idee glaubt. Für mich ist diese Vision eigentlich, also die abstrakteste Definition, die ich eigentlich finden kann, die habe ich auch in dem Blogartikel, den du netterweise angesprochen hast, geschrieben, ist im Grunde ist es ein virtueller Raum kollektiver Interaktion. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal super abstrakt an, aber es ist im Grunde jetzt, Stand heute, ist es ein weiterer Experience-Layer auf dem normalen Internet. Also Okay. Man muss das jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Du kannst halt jetzt virtuell das Erleben noch anreichern um eine größere Vielzahl von Erlebnissen. In seiner vollen Ausbaustufe ist es tatsächlich so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man die reale Welt von dieser virtuellen Welt dann nur noch schwer wird unterscheiden können. Also das Metaversum ist Stand heute erstmal ein virtueller Raum, in dem man sich mit Menschen treffen kann, interagieren kann, aber auch mit Unternehmen interagieren kann und prinzipiell viele der Dinge tun kann, die man auch in seinem realen Leben tun kann.
Okay, cool. Zwei Punkte, die du nanntest. Experience Layer, der da drauf liegt. Wie komme ich da hin? Also die Frage ist ja immer, jetzt komme ich ja ins Internet easy. So, ich habe mein Phone, ich habe ein iPhone, das ist ja quasi ständig im Netz, tut Dinge im Netz, ohne dass ich es mitkriege, stellt mir Informationen bereit, ich gehe wohin. Also wir wissen ja, dass das mittlerweile das Web 2.0 ja sehr, sehr autark agieren kann und mir Informationen bereitstellt aufgrund meiner Bewegungen und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch, dass das jetzt schon im Gaming-Bereich ich mit Brillen gamen kann. Und wir sehen ja auf TikTok die listigen Videos, wo dann Leute auf einmal in die Fernseh springen oder so, weil sie irgendwie einen Ball fangen und so ein Kram. Und jetzt kommt darauf nochmal irgendwas. Oder muss ich in den Keller gehen, weil ich da dann mein Meta-Universum-Duschkabine habe und die ist mit Kameras ausgestattet und Organ oder ist ein Bodysuit, wo ich anziehe? Oder weißt du, was ich meine? So, wie ist es denn greifbar? Oder ist es quasi, wenn man mal, es ist ja Augmented oder Virtual Reality, nutze ich da diese, also Hardware, wie kriegt man das denn jetzt ein bisschen so mal zumindest für den Anfang organisiert? Also mal so die Frage, wie komme ich denn da rein?
Ja, also Stand heute kommst du da eigentlich am einfachsten rein, wenn du auf eine der Plattformen gehst, die als solches sich an der Gestaltung des Metaversums beteiligen. Da gibt es ganz viele, ich weiß nicht, Werbung für irgendeins machen, weil da tatsächlich Geschäftsmodelle dahinter stecken. Das ist ein bisschen anders, ist auch etwas, was mir Sorge bereitet im Vergleich zum klassischen Internet, wo man eher sagen kann, das gehört niemandem so wirklich. Als solches ist es eine dezentrale Organisation. Da kann man schon eher sagen, wenn jetzt plötzlich erste Anbieter einen sehr gut schützbaren Zugangspunkt zu dem Metaversum eben ermöglichen, dann ist das schon eher problematisch. Jetzt muss man auch sagen, eigentlich gibt es mehrere Metaversen aktuell, denn das sind virtuelle Räume, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden und es ist noch nicht so, dass man hier frei zwischen den Anbietern hin und her reisen kann. Also wenn man den Zugang über Microsoft wählen würde oder über Meta oder über andere Anbieter, dann ist man eben erstmal in deren virtuellen Raum und erlebt das, was dort kreiert wird, auf deren Plattform. Okay. Und jetzt nicht so sehr, dass man jetzt plötzlich einfach durch eine Tür geht und dann ist man in einem anderen Metaversum sozusagen.
Das wäre die Endversion, oder?
Genau, das ist die Endversion, genau, dass man dann komplett vernetzten virtuellen Raum macht, wo auch alle anderen Apps, die wir heute kennen, da drin dann stattfinden. Mhm. Also mein Messenger, den ich heute benutze, der findet dann da drin statt und ich spreche da rein und über eine Chatbot-Technologie oder dergleichen werden dann Nachrichten verschickt, wenn Leute gerade nicht neben mir stehen Metaversum oder dergleichen. Also der einfachste Weg, Stand heute, ist, eine von diesen VR-Headsets, virtuellen Brillen etc. zu nehmen, auf eine dieser Plattformen zu gehen, die Zugang zum Metaversum erlauben. Manchmal braucht man dann noch eine Browser-Extension oder man muss irgendwie Mitglied dieser ominösen Blockchain sein, indem man sich da auch eine Wallet zulegt oder dergleichen, weil vieles eben auf Basis der Blockchain auch funktioniert im Metaversum. Und dann hat man eigentlich schon Zugriff als solches und kann an virtuellen Meetings zum Beispiel teilnehmen oder an virtuellen Events oder Veranstaltungen, Museumsbesuchen, all diese Dinge. Aber wie du richtig sagst, das findet dann meistens sitzend, liegend oder irgendwo stehend statt. Aber es gibt haptische Bodysuits und weitere Technologie dazu, aber die braucht man jetzt für den ersten Zugang nicht.
Das heißt eigentlich, ich kann ja jetzt schon mit so einer Virtual-Brille in ein Museum gehen. Das kann ich ja jetzt schon machen. Ich konnte mir jetzt S21 beispielsweise mal mit so einer Virtual-Brille angucken. Konnte jetzt, ich bin hier momentan in der Nähe vom Bodensee, mal meiner Mutter aussetzen und zeigen, guck, so sieht die Baustelle in Stuttgart aus. Sie konnte jetzt herumlaufen und das angucken. Genau. Das ist jetzt aber nicht Metaverse.
Nein, das ist das als solches nicht, sondern hier im das Metaversum, die Veränderung, die da eigentlich stattfindet, ist, dass jetzt nicht eben ein virtuelles Abbild der Realität, wie in deinem Beispiel, also da wird jetzt ein existierendes, in der Realität existierendes Museum genommen und wird abgebildet, virtualisiert und ich kann dann teilnehmen. Das ist dort auch möglich. Aber hier ist es deswegen wahrscheinlich auch der Name Metaversum. Man muss sich das tatsächlich wie so ein paralleles virtuelles Universum vorstellen, mit einer ganz eigenen Welt, die gebaut werden kann, bebaut werden kann, besessen werden kann. Dort gibt es Eigentumsverhältnisse. Ich kann Land kaufen dort.
Ja, das habe ich auch.
Und kann dann auf diesem Land was bauen oder also was Virtuelles bauen, eben solche Räume oder dergleichen. Oder ich kann das auch einfach nur besitzen oder Eigentum daran haben, um es dann einer Firma zu vermachen, die gerne an der Stelle des Metaversum ihr virtuelles Hochhaus bauen will, so nach dem Motto, oder ihren Erlebnisbereich oder so.
Also Sims und, quasi.
Genau. Es ist wie eine direkt erlebbare Form von Sims. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, das zu verstehen aktuell, denn in dieser vollen Ausbaustufe, wo man sich fast wie in der Matrix, in dem Film Matrix, irgendwie über einen Gehirnstecker anschließt und dann da drin ist, oder bei Ready Player One oder so, das ist es ja heute nicht. Heute ist es noch viel näher dran an dem, was du beschrieben hast, an so einem virtuellen Museumsbesuch. Ja,
also. Ja. Okay, aber jetzt haben wir schön, glaube ich, den Unterschied mal rausgearbeitet. Das heißt, im Metaverse oder Metaversum werden quasi die Realitäten tatsächlich nachgebaut. Das heißt, die werden und in den Dingern, die man jetzt kennt, von früher kennt, sind es tatsächlich Abbilder. So, das ist schon mal ein sehr existenzieller Unterschied. So, weil ich habe auch mal umgeguckt, man sieht ja jetzt auf einmal, wir kommen nachher noch zum HR-Kontext ein bisschen, dass auf einmal Firmen ihre Offices bauen. So. Was soll denn das? Was machen die da? Und dann habe ich mal geguckt, ich habe jetzt auch ein Büro im Metaverse. Ich habe eine Plattform gefunden, die so ein kleines Büro, 3x3 Quadratmeter mit einem Tisch und einer Lampe und einem Sofa umsonst anbieten. So. Sobald ich Umfangreicheres will mit Desk und einem Service drumherum, also da kann ich einen Service buchen, quasi einen Empfangsservice, einen Telefonservice, einen E-Mail-Service und so, dann kostet es halt monatlich Geld. Aber ich habe jetzt mir einfach mal so zum Gucken, was das ist. Und das war wie Sims. Ich habe das eingerichtet. Ich habe da jetzt eine blaue Wand und ein Bild an der Wand und einen Teppich. Und habe da, ich weiß jetzt zwar noch nicht so genau, was ich damit machen soll, aber ich dachte mir, vielleicht kann ich da mal irgendwie eine Beratung drin machen. So. Ich weiß bloß noch nicht genau wie, aber das Büro habe ich jetzt schon mal, warum auch immer. Aber das war das schon mal. So. Und jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Aber wenn wir jetzt schon zu dem Thema so sind, HR, du sprachst ja jetzt schon, Firmen bauen ihre Hochhäuser. Man weiß ja, dass die Game-Industrie schon relativ weit ist. Man weiß ja, dass ich glaube, Fortnite und nochmal eine Gaming-Plattform sich zusammengeschlossen haben und das größte Pop-Konzert der Welt auf diesen zwei Plattformen war.
Ja.
Und die da schon relativ weit sind. Teilweise auch schon über die Grenzen hinaus sind. Also das heißt, diese Silos abgebaut haben. Und jetzt auf dem Wollmilchsau-Blog hat Alex geblockt, dass ja die Grundidee wäre, ich kaufe in Fortnite eine Waffe, verwende sie in Valorant und verkaufe sie am Schluss auf Facebook. So. Das wäre ja so. Und druck sie, wenn es dumm läuft, dann noch auf dem 3D-Drucker zu Hause aus. So, dann haben wir den Salat. Aber, aber so weit kann es ja, wenn es dumm läuft, in Anführungszeichen kommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben HR und ich weiß, dass du dich schon immer auch mit HR-Produkten technisch auseinandersetzt, aber B auch mit realen. Was sind denn Metaverse-HR-Produkte?
Wie eingangs erwähnt, weil das eine Experience-Plattform im ersten Schritt mal ist, würde ich sagen, alles, was sehr nah an Elementen der People Employee Experience dran ist, also wirklich der Erfahrungslayer, die Schicht an Erfahrungen, die Menschen bei und im Umfeld der Arbeit machen können, die kann man natürlich sehr, sehr schnell virtualisieren mit so einem Metaverse. Mhm. Das heißt, insbesondere in globalen Konzernen oder jetzt auch in der Situation, wo wir alle irgendwo von zu Hause arbeiten, stärker als sonst, lassen sich da natürlich auch gewisse Lücken schließen, die wir jetzt notwendig durch die Virtualisierung und Hybridisierung unserer Arbeitsplätze erleben. Die lassen sich da natürlich zusammenbringen. Soll heißen, tatsächlich in bestimmten Anwendungen davon kann ich ja wirklich auch meinen Desk, den ich zu Hause habe, virtualisieren, indem ich den abscanne sozusagen und ins Metaversum bringe und dann eben dort über die Fingerbewegungen virtuell mit entsprechenden Handschuhen natürlich und so weiter, kann ich dann anfangen, dort zu tippen. Ich kann dort im Meetingraum ans Whiteboard gehen und wirklich an das Whiteboard auch schreiben, kann interagieren mit den anderen Avataren der anderen Menschen etc. Das heißt, alles, was erfahrbar ist, alles, wo es im ersten Schritt darum geht, Erfahrungen wirklich zu teilen, zu sammeln und Co-Creation im Grunde zu erzeugen oder zu nutzen, das kann man sehr schnell ins Metaversum bringen. Konkretere Beispiele wären da zum jetzt auch im Recruiting-Kontext, wo du ja auch ein großer Fan bist und Nerd bist in dem Kontext, die Go-To-Sachen sind natürlich so Karrieremessen oder Ähnliches, gleich zu sagen, wo man eben dezentral miteinander zusammenkommt, um Informationen auszutauschen. Aber es bietet eben auch eine Form neuer Erfahrungen. Es war vorher unheimlich schwer, zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bevor sie ihren ersten Tag haben, einen guten Eindruck des Office zu vermitteln. Das und stimmt. Wie da so die Kultur ist und wer da so rumrennt und wie viele da so sind und wie das alles aussieht und wo man das Fitnessstudio findet, wenn man eins hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt abseits einer aufgezeichneten virtuellen Tour, ist das jetzt in Echtzeit möglich. Du kannst dich treffen mit jemandem, du kannst auch mal schon mal einen Probetag verbringen irgendwie im Metaversum, in der Organisation, du kannst damit durchlaufen. Das ist heute so in der Form noch nicht möglich. Das ist aber etwas, was ich sehr nah sehe. Also wirklich sich Produkte zu überlegen, wo man Menschen Erfahrungen vermitteln möchte, die etwas zu tun haben mit dem Arbeitsplatz oder dem Erleben drumherum.
Ja. Und wenn man, also bringen wir mal zwei oder drei Dinge zusammen. Ein Ding, weiß nicht, ob du den Artikel von Robin gelesen hast, der hat mal geschrieben, dass es, glaube ich, in China mittlerweile Arbeitsformen gibt, wo die Leute wie bei Surrogates zu Hause sitzen und Roboter in Lager steuern. Mhm. Also quasi, sie sitzen zu Hause, haben einen Bildschirm, einen Joystick oder irgendwie einen Touchscreen, wo sie irgendwas bewegen und 30 Kilometer weiter in einem Lager oder in irgendeinem Warehouse war das, glaube ich, bewegt sich dann irgendwie ein Spider, glaube ich, war das, und sortiert und kommissioniert Waren. So, also die arbeiten von zu Hause und machen Dinge. Das ist so Baustein der Idee 1. Baustein der Idee 2 ist ein Assessment Center. Wenn ich das zusammenbringe, könnte ich ja tatsächlich Assessment Center ganz real abbilden. Ich könnte ja, jetzt nehmen wir mal einen Gabelstaplerfahrer, da ist es natürlich immer toll, gleich zu gucken, wie sind denn die Gabelstaplerfähigkeiten? Also kriegt die Person tatsächlich die Gitterbox auf drei Gitterboxen oben drauf oder und in Lastwagen rein, raus und so. Das könnte ich ja rein theoretisch relativ real irgendwie abbilden.
Ja, und ich kann es spaßiger machen auch möglicherweise, weil es noch ein Gamification-Element gibt, weil der erste Schwung der Innovation aus der Gaming-Richtung kommen wird, wird man das natürlich auch noch ein bisschen mit Spaß füllen können und somit vielleicht auch andere Zielgruppen ansprechen können, die man vorher so nicht angesprochen hat oder dergleichen. Aber der erste Punkt, den du sagst, der ist ultra wichtig. Warum? Wir haben nämlich zwei Trends, wir haben auch noch ein paar mehr, aber der zweite Trend daneben ist der technologische Trend rund um diese ganze immer intelligenter werdende Robotik. Ja. Und die Angst, die daraus entsteht, ist ja nicht nur substituiert zu werden, also das ist ja die Diskussion, die wir immer mitkriegen, man wird substituiert durch den Roboter und dann sagen andere, nee, du wirst ja ergänzt durch den Roboter und da kommen ja auch ganz neue Geschäftsfelder und so weiter. Das Entscheidende ist aber der dritte Effekt, über den kaum einer spricht, ist der sogenannte Displacement-Effekt. Ja. Die Jobs, die möglicherweise zu größeren zum größeren Umfang durch Robotik ersetzt werden, entstehen die neuen Jobs, die da entstehen, entstehen nicht am selben Ort zwangsläufig,
ja,
sondern die entstehen im Silicon Valley oder die entstehen woanders. Mhm. Ja? Und jetzt, wenn man vorher irgendwie Dreher in Görlitz war, dann heißt das nicht, dass du morgen Robotertrainer im Silicon Valley sein kannst, ja? Sondern da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Und dieses Metaversum und die Ideen da drumherum, dieser Weg in diese Vision, sage ich jetzt bewusst, der ermöglicht diesen Displacement-Effekt auszuhebeln ein Stück weit.
Stimmt,
weil du kannst mit dem, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich in Görlitz bleiben und im Silicon Valley einen Roboter bedienen.
Ja.
Und das ist der entscheidende, riesige Hebel, der hinter solchen Technologien liegt, weil plötzlich ein globaler Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, auch aus Recruiting-Sicht. Mhm. Es ist nicht mehr so wichtig, wo jemand sitzt, um für dich zu arbeiten. Und was das mit der Relevanz für Employer Branding macht, muss ich dir nicht erklären.
Ja,
weil es ist nicht mehr so relevant, wo du bist, um für eine Marke zu arbeiten. Die Marke muss ganz andere Argumente liefern, dass du für sie arbeitest, heute und morgen auch noch. Das ist ein Riesenshift, über den wir noch gar nicht oft genug sprechen, der hinter diesem Hype um diesen Begriff Metaversum und die Virtualisierung unserer Arbeitswelt eigentlich steckt. Ja.
Okay, und lass uns mal noch, okay, wir haben jetzt so Beispiele, die sind naheliegend. Messe, Assessment Center, klar, vielleicht kann ich dann auch irgendwann mal meinen Urlaubsantrag einreichen in der virtuellen Personalabteilung und diese Dinge. Wir haben ja jetzt quasi mit zwei Szenarien gesponnen oder drei. Jetzt, mittelfristig, langfristig.
So. Mhm.
Lass uns doch mal Zeitperspektiven dahinter machen. Jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich das E-Gaming, also das Gaming ganz vorne, so die ersten Firmen bauen da irgendwie ihre Offices rein, die wahrscheinlich mehr oder weniger Funktionen haben. Ich glaube, die Hauptfunktion wird die sein, die jetzt auch Teams und andere Anbieter anbieten, dass ich mit Virtual Reality Brillen in Meetings gehe, und das wird wahrscheinlich dann umfangreicher werden, diese Technologie. Das würde aber bedeuten, dass ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben jetzt einem Laptop noch eine VR-Brille heimschicken muss.
Ja, und der Laptop muss auch ein bisschen mehr Rechenpower haben wahrscheinlich, ja, und so weiter und so fort. Und insbesondere sollte ein bisschen mehr noch überwacht werden, was ist denn eigentlich die private Geschwindigkeit der Internetverbindung Person.
Ja.
Und da muss man möglicherweise noch rein investieren, falls man jetzt privat nur die kleine Leitung gebucht hat. Ja, das ist eine andere Form von Arbeitsfähigkeit. Da hast du völlig recht. Im ersten Schritt wird es jetzt darauf gehen. Ich denke auch, dass sehr viel an der, wie gesagt, Experience-Seite und an der Marketing-Seite von HR, also HR-Marketing, Personal, Personal Branding, aber auch Employer Branding, Employee Branding als Einzelner sich auch zu branden. Das wird, denke ich, als erstes da reingezogen. Das sieht man ja auch jetzt schon. Ich glaube, Gucci war es, die mit Roblox zusammen und auch andere auch schon, aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, das Beispiel. Die haben eine Sonderversion, Sonderedition einer ihrer Handtaschen im Metaversum angeboten, und das Ding ist tatsächlich $700 über eigentlichem Marktpreis verkauft worden. Das fand ich so interessant. Also es sind ganz neue Kanäle, auch Wert wird dort ganz anders wahrgenommen.
Ja.
Und da hat man wieder ein paar Dinge durch diesen Hype auch, wo man tatsächlich Konsumentenrente und Produzentenrente nochmal neu verteilt, ja, und mehr Profit nochmal machen kann. Und das ist, glaube ich, auch das im Kern, was daran liegt. Ich glaube, die Hoffnungen, die dieses Metaversum sehr stark voranbringen, sind, dass sie technologische Trends und soziale Trends vereint, dieses Ding. Ja. Also einerseits wird es getrieben von Sachen wie Blockchain-Technologie, KI, maschinelles Lernen, Virtualisierung of everything, und andererseits von dem vielleicht sogar am Ende einer Pandemie großen Bedürfnis nach Sozialkontakt, obwohl man sich nicht so richtig treffen kann und so weiter. Das glaube ich, zahlt da auch drauf ein. Es ist im Grunde ein ko-kreatives Ökosystem. Wird ein Riesentreiber sein. Man kann sich dort zu Innovation-Workshops treffen. Man kann ja sogar direkt dort Apps bauen, weil das sind ja auch oft virtuelle Produkte.
Ja.
Das heißt, alles, was digitales Business ist, wird sich dort kreieren lassen können und auch ko-kreieren lassen können. Communities kann man da aufbauen. Talent Relationship Management kann man da machen. Das ist natürlich nochmal ganz anders erlebbar, wenn man so ein vollständiges virtuelles Erlebnis wirklich baut, anstatt, das typische Talent Relationship Management ist ja die wöchentliche E-Mail, das ist jetzt ein neuer Blogpost.
Newsletter-Funktion.
Genau, so.
Wir haben einen neuen Job für Sie.
Richtig, genau. Und updaten Sie doch mal Ihren CV oder sowas. Ja, aber das ist ja weit weg.
Aktuell.
Richtig, genau. Wir haben eine neue Privacy Policy. Ja. Und das ist natürlich, hier kann man jetzt wirklich einen virtuellen Erlebnisraum schaffen, wo man Menschen auch einen Benefit anbietet, dafür in Kontakt mit einer Marke zu bleiben, selbst wenn sie heute nicht den Arbeitgeber wechseln. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch unterschätzen. Plus, dass der dritte Aspekt, es ist das ideale Spielfeld für diese ganze Creator- und Gig-Economy. Mhm. Also sowas, was wir jetzt hier gerade machen, im Podcast, kann man demnächst eben auch virtuell mit abbilden in so einem Metaversum und damit nochmal erfahrbarer machen.
Eine GoPro links ins Eck hängen und dann zeichnen wir das noch auf, was wir jetzt auch könnten, aber irgendwie ist es dann doch cooler.
Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, so etwas, wo ich sage, das ist so der Hope-Teil. Der Hype-Teil daran und vielleicht so ein bisschen auch sozusagen Zeitschiene, das wird noch wirklich lange dauern, bis wir da sind. Ich wäre sehr überrascht, wenn das in den nächsten 20 Jahren wirklich oder 30 Jahren diese Vollvision überhaupt erreicht. Und da gibt es sehr konkrete Beispiele für. Es gibt noch ein Riesenproblem, dass Menschen wirklich seekrank werden in diesen virtuellen Headsets.
Also eine Weile werde ich tatsächlich auch seekrank. Ja.
Also es gibt es auch nachgewiesen.
Guten Tag, manchmal nicht. Also wenn ich so Diagonalblicke schnell mache oder so, dann dreht es mir manchmal den Kopf.
Absolut. Es gibt noch ein großes Problem der inakkuraten Sinneswahrnehmung. Also scheinbar scheinen wir Abstände in virtuellen Räumen anders einzuschätzen als im realen Leben.
Das kannst du auch probieren, spiegelverkehrt bei Zoom einzuschalten und dann die Nase treffen und so sagen.
Genau.
Also, das funktioniert da schon manchmal nicht.
Es ist ein Riesending. Die reibungsfreie Integration mit der echten Realität ist noch ein Riesenproblem. Also so, dass man das nicht merkt, dass man diesen Shift nicht merkt. Da gehören ganz viele Dinge dazu, dass man sauber greifen kann, dass man sehr feingliedrig greifen kann. Wenn mich jemand virtuell an der Schulter in einem Meeting berührt und sagt, hey, lass mal kurz 2 Minuten sprechen, dann muss ich das ja auch an meiner rechten oder linken Schulter spüren, dass der mich gerade berührt. Das Ding ist noch überhaupt nicht technologisch ausgereift. Also wirklich die Übertragung von solchen Sinneswahrnehmungen, die nicht nur visueller Natur und auditiver Natur sind. Und dann gibt es noch ein Riesending, Transaktionen, Eigentumsverhältnisse, ist alles noch völlig, völlig unklar. Und meine kritische Frage ist immer, wie nimmt eigentlich eine blinde Person am Metaversum teil?
Das ist so, die gehandicapten Menschen haben wahrscheinlich ganz große Probleme, das zu tun. Zum einen, zum anderen ist auch so ein sozialer Aspekt, wird man da süchtig, wird man nicht süchtig? Stumpft man ab. Ich habe irgendwas gelesen, dass wenn man zu sehr in so virtuellen und realen Welten hinterher kann, so die Sinneswahrnehmung, die Reaktanz auf verschiedene Dinge abnehmen, sodass du gar nicht mehr kapierst, ist es real, ist es nicht real und so. Mhm. Also es ist auch noch so eine sozialpsychologische Variante wahrscheinlich dabei. Sucht, habe ich glaube ich schon gesagt, ist ein ganz großes Thema da. Und soziale Einsamkeit, so.
Weil
letztendlich brauchst du ja bloß noch deinen Rechner und die Brille und kannst alles machen auf der ganzen Welt. Du kannst abends am Strand spazieren gehen, du kannst dann eine Stunde später in einer anderen Stadt auf der anderen Seite des Planeten Abendessen gehen, dann gehst du noch auf ein Metallica-Konzert und danach hörst du noch deinen Lieblings-DJ in einem Club an und frühstückst dann auf Malibu.
Und das ist zweischneidig. Ne? Einerseits ist das eine Riesenmöglichkeit für Menschen, die tatsächlich im echten Leben einsam sind, trotzdem virtuelle Gemeinschaft zu erleben und ein abwechslungsreiches Leben zu haben. Genauso ist das aber, wir kennen das von sozialen Medien heute, das ist ja im Grunde ein soziales Medium auf ultragroßen, harten Steroiden. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, was macht das mit einem? Wie viel Anreiz gibt es da, mich anders darzustellen, meinen eigentlichen Problemen, die ich vielleicht habe, psychosozialer Natur eben bewusst zu entfliehen und damit auch einen Ort zu schaffen, der einerseits mir ein bisschen Möglichkeit gibt, dem zu entfliehen und andererseits aber mich auch im realen Leben ja nicht auf die Heilungsschiene bringt oder auf die Therapieschiene in irgendeiner Weise, dass ich mit diesen Ängsten, die ich vielleicht habe oder so, umgehen kann. Ne? Also das ist wirklich noch ein Riesending und ich habe so als kleines Zwischenfazit geschrieben, also ein Metaversum, das einfach irgendwie so ein Second Life oder Sims auf Steroiden ist, das halte ich nicht für dauerhaft positiv oder auch machbar, gangbar in dem Sinne, dass es Nutzerinnen und Nutzer ziehen wird. Wenn es aber wirklich diese immersive virtuelle Welt wird, in der ich global vernetzt mit Menschen kreativ tätig werden kann, um Dinge zu entwickeln, um in Gigs und Creator-Sessions gemeinsam Dinge voranzubringen, dann hat das ein riesiges Potenzial, mal weg von den ganzen Transaktionsthemen und Kryptowährungsthemen, die da auch sind. Man kann aktuell im Metaversum sehr schnell sehr reich, aber auch sehr arm werden, wenn man sich da verzockt. Ja.
Ich sehe auch, dass es momentan einen sehr hohen spekulativen Teil noch hat, also so mit Blick auch auf Krypto. So, das ist es. Wir kennen ja noch alle die Pixel-Seite, wo der eine da die Pixels verkauft hat. Mhm. Dann, keine Ahnung, ein Milliardär geworden ist. Ja. So. Und so ähnlich erinnert mich das so ein bisschen. Kaufte so ein kleines Stückchen für 100.000 und in 10 Jahren, keine Ahnung, musst du wahrscheinlich nie wieder was machen. Dann kannst du dir im realen Leben Hochhäuser kaufen. So. Aber wir sprechen ja so Community-Creators, man braucht sehr viel Technik. Schließt das nicht grundsätzlich auch eine ganz große Gruppe von Menschen aus?
Absolut. Also wir sind ja im realen Leben mit der Inklusion noch nicht mal annähernd am Ziel von Menschen. Und jetzt wird das um ein virtuelles Universum erweitert, wo wir prinzipiell auf dieselben, aber dann auch noch auf zusätzliche Probleme stoßen. Insbesondere, wenn das Ganze mit einer kommerziellen Idee verbunden ist, dann gibt es ja durchaus auch einen Anreiz, jetzt nicht unbedingt, also wer halt nicht teilnehmen kann, ist dann halt kein Konsument. Und letztendlich entscheidet dann oft nur der Profit darüber, ob ich mich jetzt um diese weitere Nutzergruppe auch noch kümmern möchte. Aber wenn die irrelevant sind von den Nutzerzahlen her, dann kann es sehr schnell gehen, dass man das nicht macht. Jetzt gibt es zum Glück Gesetze für Inklusion und so weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber da haben wir eine Riesenbarriere, weil Inklusion ja auch nicht nur heißt, dass jemand da drauf kann, sondern dass er wirklich inkludiert ist in den Dingen, die dort passieren. Und ich stelle mir das sehr schwer vor aktuell, aber das mag an meiner eigenen Begrenzung der Vorstellungskraft da liegen, eine gesamte virtuelle Realität einem zum Beispiel sehbehinderten Menschen nahezubringen und das eine ähnliche Art von Erfahrung erleben zu lassen wie bei einer Umarmung im realen Leben. Ja. Das ist, glaube ich, das wird auf ewig der riesige Knackpunkt sein, denke ich, dass wir da Probleme haben werden. Und die dunkle Seite dessen ist, dass wir ja auch schon tatsächlich erste Fälle sexueller Belästigung im Metaversum hatten. Also je realer man das macht, umso mehr wird das natürlich mit allen Facetten des realen Lebens auch konfrontiert werden. Also ich glaube, wenn man so abschließend in meinem Blogartikel habe ich versucht, so ein paar Szenarien zu skizzieren, die ich für eher realistisch halte und womit man sich mal auseinandersetzen kann, ist tatsächlich so das ganze Thema People Experience zu virtualisieren an den richtigen Stellen. Ja. Reskilling, Karrierepfade vielleicht zu entwickeln und co-kreative Szenarien, dann kann man da natürlich Street Credibility kriegen, wenn man als HR oder People-Bereich ein besonders techie rüberkommen will, ne? Dann ist das natürlich toll, wenn man sich da gut auskennt, dann kann man bei der Zielgruppe natürlich gut ankommen. Virtuelles Onboarding ist, glaube ich, ein Use Case, den wir alle sofort verstehen können.
Und der geht auch schnell.
Ja, genau.
Da baust du ein paar Sachen in Anführungszeichen nach und schickst dir fürs Onboarding den Leuten eine Brille zu, die können sie ja dann wieder mitbringen. Da brauchst du halt einen Satz so Brillen oder so und die verteilst du dann 10 Stück oder keine Ahnung, wie viele Leute du halt onboardest.
Fürs Recruiting als Sonderrolle nochmal würde ich tatsächlich auch nicht unterschätzen, dass es da eine Doppelrolle gibt. Einerseits dort anwesend zu sein, um möglicherweise bestimmte Prozesse des Recruitings zu virtualisieren, und andererseits könnte schon ausreichen, dass bestimmte Zielgruppen da sind, dass man anwesend ist. Also die Frage, die sich alle Unternehmen aus meiner Sicht heute stellen müssten, wäre die Jobgruppen, die Skillsets, die sich hinter den Personen verbergen, die heute schon am Metaversum teilnehmen oder da sogar Technologieführerschaft übernehmen, indem sie Creator sind, etc. Haben die nicht auch Skills, die für mich heute relevant sind in anderen technischen Berufen zum Beispiel. Ja. Und dann kann es, ohne dass ich selber vielleicht besonderer Fan vom Metaversum bin, durchaus Sinn machen, dort zu sein, wo meine Zielgruppe ist und mich dort gut auszukennen, damit meine Zielgruppe mich auch ernst nimmt, wenn ich mit ihr über diese Technologien spreche, wenn ich für einen Tech-Job irgendwie Interviews führe. Ja. Und das ist, glaube ich, das kann fürs Recruiting nochmal ein gesonderter Blick darauf sein, dass man möglicherweise wenn man jetzt für Online-Marketing oder so technische Leute sucht, dass man dort wahrscheinlich fündig wird und wenn man da sehr früh dabei ist, vielleicht sogar eine Nische besetzen kann, wo man einen Talentpool anzapfen kann, den vielleicht noch nicht allzu viele Unternehmen anzapfen gerade. Ne? Das ist die Frage.
Ich absolut genau gleich. Witzigerweise sind Pascal Maurer, Steffen Ruf und ich mal bei mir abends gesessen. Ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich einen Gin Tonic getrunken, wie immer.
Ja.
Und haben über GTA gesprochen. Pascal und ich suchten auf Twitch immer GTA. So. Und da sagte Pascal, ich verstehe gar nicht, wieso keine Firmen außer jetzt die Marken, wo man anziehen kann, Shops branden. Kurz drauf hat Bofrost, glaube ich, das erste Mal, ich glaube, Essen verkauft auf GTA. Aber da ist ja genau dasselbe. Man könnte das jetzt ja schon auf einem GTA-Server machen und einen Art Recruiting-Stand machen. Wie viele Leute da immer jeden Abend online sind. Und das ist ja eine Studentengruppe, die ganz breit aufgestellt sind, MINT-Studierende und so. Also man könnte das schon mal verproben auf einem GTA-Server und Erfahrungen sammeln und dann auf Metaverse eben oder beides tun.
Weil absolut.
Letztendlich, ich glaube, ich sage jetzt die Straße in Berlin nicht, weil ich mich da nicht so auskenne, aber ich glaube, die Bundeswehr hat Recruiting-Shops, Stores. Und ich glaube auch, irgendeine von entweder Hirschen oder Jung von Matt hatte, glaube ich, auch so Pop-Up-Recruiting Stores gemacht und die Kollegin aus Österreich mit der Bäckerei hatte auch am Hauptbahnhof so. Sowas könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wenn Einkaufszentren entstehen oder es gibt ja schon Einkaufsstraßen.
Ja.
Da reingehen und einen Recruiting-Pop-Up-Store zu machen.
Und es ist global entgrenzt. Stell dir vor, es gibt so etwas wie in Düsseldorf die Kö, gibt es dann virtuell nochmal eine, die heißt dann nicht Kö, die ist halt einfach eine virtuelle Einkaufsstraße und in der kannst du dir einen Pop-Up-Store buchen, wo du dann an dem Tag deine Recruiting-Flyer virtuell verteilst und mit Leuten ins Gespräch kommst, die da sind, obwohl du selber irgendwo am anderen Ende der Welt bist. Du musst nicht mehr physisch vor Ort sein.
Und du brauchst keine Ahnung über Metaverse haben, sondern da gibt es dann jemand, der dir hilft. Du brauchst die Brillen, du brauchst dein Team und hast die Zielgruppe gegebenenfalls. So. Ja. Und du hast Leute, die auf jeden Fall was suchen. Also das sind so Szenarien und jetzt gucken wir schon mal so Richtung Ende und was muss ich denn jetzt als HR tun? Das sind, glaube ich, die Szenarien, wo ich mich tatsächlich aktiv auch auf Suche begeben kann.
Ja, absolut. Also ich glaube, eine Art Auftaktimpuls irgendwie, Workshop, sich mal mit dieser Technologie zu befassen, Expertinnen, Experten einzuladen und sich mal darüber zu besprechen, echte Creator einzuladen, die schon im Metaversum sind, einzuladen und zu gucken, wie haben die das gemacht, was ist notwendig und dann wirklich so eine Art kleinen Portfolio-Workshop zu machen und zu sagen, hey, das sind Use Cases, die wir uns vorstellen könnten, diese dann mit Entscheiderinnen und Entscheidern durchzuspielen und sich zu fragen, okay, worauf wollen wir Zeit investieren tatsächlich und wo glauben wir daran, dass das uns nach vorne bringen kann aus gut begründeten Daten heraus sozusagen und nicht einfach, weil wir jetzt mitmachen wollen, weil irgendwie jeder da gerade rumrennt oder sowas. Ne?
Das ist da glaube ich ein Fehler, das darf man dann nicht.
Ja. Also das muss ja auch authentisch sein, ne? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also wie du siehst, ich glaube, ne, 2 Stunden wären kein Problem bei dem Thema, wenn nicht mehr. Gar nicht. Aber es ist wirklich, geht darum, jetzt diesen Trend für einen selbst als Unternehmen abzuschätzen und eben dann, wir reden über HR und Recruiting, also für den HR und Recruiting-Teil die Relevanz abzuschätzen, frühzeitig, um bewusste Entscheidungen zu treffen, mit dieser Technologie zu interagieren oder eben nicht.
Und wenn ich jetzt einfach mich so weiterhin informieren will, also hr-datenliebe.de, da hast du geschrieben, ich habe was geschrieben, die Wollmesser hat geschrieben, habe ich jemanden vergessen?
Robindro hat was, hatte kurz.
Robin hat was geschrieben, also es gibt so erste Pflänzchen, sagen wir mal, im HR, du wirst wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere schreiben, so. Aber letztendlich die sagen, oh, der Schritt jetzt schon aktiv zu werden, ist mir zu krass, heißt einfach, lest auch auf den Tech-Crunches und weiß der Geier worum und guckt, was so die Tech-Medien schreiben und guckt sonst auf den HR-Blogs rum. Irgendwann wird ein erster Use-Case kommen und dann kann man mal ableiten, ob der gut oder schlecht funktioniert hat.
Ja.
Aber jetzt so wie damals, wir brauchen unbedingt eine Facebook-Seiten-Modus, sind wir ja noch nicht. Also,
nee, absolut nicht.
es ist noch nicht so, oh Mist, wir verpassen was, wenn wir jetzt nicht sofort ein Bürohaus kaufen im Metaverse, sondern ich glaube, wir haben da noch ein paar Wochen Zeit.
ja, mach mal Jahre draus, kein Problem. Ja. Aber ich denke, wenn man sich zum Beispiel jetzt sehr früh zusammentut mit Firmen und dort gemeinsame Erfahrungen zum Beispiel sammelt, wir sagen ja auch in anderen Kontexten immer, wer früh etwas macht, kann früh Fehler machen und kann früh lernen. Und das ist hier, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, einfach früh reinzugehen und das mal, das ist eine Experience-Plattform, das kann man nur erfahren, da kann man viel drüber nachdenken, aber wenigstens mal Testerfahrungen zu sammeln und zu schauen, wer rennt da eigentlich so rum. Ich habe kürzlich einen schönen Comic geteilt, wo zwei Leute im Metaversum stehen und der eine zum anderen sagt, unsere Kunden kommen bestimmt gleich und ansonsten sind die alleine, weil das muss man natürlich vermeiden. Wenn da niemand ist von der eigenen Zielgruppe und man das auch nicht glaubt, da sollte man wirklich Forschung machen, in der Zielgruppe nachforschen, Befragungen machen, sich die aktuellen Blogs und Themen durchlesen und diese Entwicklungen auf jeden Fall mitverfolgen. Ja, ich bin ja großer Fan von so einer Innovation-Scout-Rolle, die man eigentlich im HR haben sollte, von Menschen, die sich mit sowas befassen eigentlich und das schön aufbereiten und vielleicht erste Workshops organisieren, um dann den Wert für die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auch so ein bisschen vorzubereiten und runterzubrechen und dann kann man Entscheidungen treffen. Ne?
Sehr cool. Ich finde, das war nahezu schon das perfekte Schlusswort. Ich würde auch sagen, einfach am Ball bleiben, wie immer, aber da ein bisschen mehr am Ball bleiben. Das ist jetzt nicht wie so das Chatbot-Thema, wird es was, wird es nichts, ist nur ein Hype oder kein Hype. Das Ding wird kommen, das muss man im Auge behalten. Und je nachdem, wie viel es in Unternehmen jetzt schon investiert, hat man im Prinzip schon das Lehrgeld bezahlt oder nicht.
Absolut, absolut richtig, ja.
So, Daniel, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich herzlich für deine Inputs. Die helfen, glaube ich, vielen weiter, mir auch nochmal. Ich konnte auch nochmal ein bisschen sortieren. Sehr, sehr, sehr geil. Lest Daniels Blog, lest meinen Blog, lest Robins Blog und die ganzen anderen HR-Blogs. Da findet
Absolut.
Ihr Themen rund ums Metaverse und andere Themen. Folgt Daniel, folgt uns und folgt natürlich dem Podcast. Kommentiert mal drunter. Vielleicht haben wir ja irgendeinen Zuhörenden, der oder die schon im Metaverse ein bisschen weiter ist, wie wir beschrieben, also schon Richtung Workshops oder darüber hinaus, wird uns interessieren, weil dann würden wir vielleicht zu dritt sogar mal einen Podcast machen und uns das Beispiel angucken. Und somit würde ich schließen und sagen, Servus nach München.
Ja, Servus zurück. Und vielen Dank. Ciao, ciao.
Bald mal wieder real auf einer HR Tech Night Bühne.
Jo, bis bald. Danke dir. Ciao, ciao.